Fängt das Kind ja an zu nölen. Vater macht hier Podcast.
Aus.
Aus. Bleib. So, geht wieder. Muss die Kinder nur einmal richtig anranzen. Das habe ich, ja. Das habe ich als Vater jetzt schon gelernt, wenn man seine Kinder, auch wenn sie erst wenige Wochen alt sind, mal ordentlich anranzt, dann bringt das manchmal was.
Und schon haben wir 5 Abonnenten verloren.
Väter der Moderne. Alles, was der Papa braucht.
Ach, schön.
So, herzlich willkommen zur 12. Folge Väter der Moderne, dem Podcast zum Thema Vaterschaft und alles, was dazu gehört.
Moritz, du weißt sogar, dass es die 12. Folge ist. Astrein.
Ja, weil wir letztes Mal so lange drüber gesprochen haben. Was heißt lange? Aber dass es die 11. ist, deshalb habe ich das noch in Erinnerung.
Sehr gut. So, Moritz, wie geht's dir?
Mir geht's richtig gut. Ich sitze hier in meinem Tanktop vor der Kamera. Jens hat eben schon angewiderte Anspielungen gemacht. Ich bin in Elternzeit, mir geht's richtig gut. Eigentlich fehlt jetzt im Hintergrund noch so hawaiianische Musik. Ich bräuchte noch so einen kleinen Cocktail.
Ja. Hier in der Zoom-Konferenz könntest du wenigstens so einen Hintergrund einblenden. Oder so. Da gibt es doch bestimmt so eine einsame Insel mit barbusigen Frauen oder so.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja genau das. Viele Leute stellen sich ja genau so irgendwie Elternzeit vor. Ah, so toll, man kann die Zeit mit den Kindern auch so genießen irgendwie. Keine Ahnung, alle 3 Stunden Flasche machen, alle 6 Stunden wickeln. Dazwischen mal versuchen, kleine Schläfchen mit den Kids zu machen und dann noch versuchen, irgendwie den eigenen Kram zu machen, den man so auf der To-Do-Liste hat. Es ist auch Struggle, aber ich bin auch erst, wie lange bin ich jetzt? 1 Woche drin. Also man muss da vielleicht auch erstmal reinkommen.
Muss sich erst so reingrooven.
Ja, da muss man sich erst reingrooven. Wie es mit Kindern generell ist. Wie sieht es bei dir aus, Jens? Du bist ja nicht in Elternzeit.
Nee, ich bin nicht in Elternzeit. Ich habe grinst da ganz, ganz hämisch, widerlich, ekelhaft. Ja, ich habe 3 Wochen Urlaub gehabt und bin jetzt seit Montag wieder im Homeoffice. Ist aber alles gut, alles entspannt. Die Frau kümmert sich um alles.
Mutti macht das.
Oh. Mutti macht das. Ja. Nee, ja, alles, was das Kind angeht, ist tatsächlich, also das neugeborene Kind liegt viel bei meiner Frau. Die stillt halt und da ist man dann natürlich ein bisschen so im Hintertreffen. Da beneide ich dich so ein bisschen drum, weil ihr füttert ja mit Flasche und man hat natürlich dann automatisch so mehr Kontakt und kümmert sich mehr dann auch um die Verpflegung und so und hat dann nochmal direkt so eine andere Verbindung dann halt auch zu den Kindern. Das ist bei uns bisher immer so bei den Kindern so gewesen, dass das bei mir ein bisschen später kommt und ja, meine Frau stillt halt erst und das mit der anderen Nahrung, das kommt dann halt ein bisschen später und dann wird das für mich auch noch ein bisschen cooler.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil sie dann wahrscheinlich die Sachen auch ein bisschen besser in sich drin behalten und nicht mehr so viel rauskotzen und so. Ne? Ich weiß nicht, kannst du da? Ja, bei uns ist schon, unsere Hebamme musste neulich hart lachen, weil wir haben in den letzten Wochen häufiger mal gehabt, dass beide Kinder mal so schwallartig sehr viel von dem, was man irgendwie mit Flasche gerade reinbekommen hatte, wieder rausgebracht haben. Das schoss dann auch so durch die Nasenlöcher teilweise so raus. Ich habe das
heftig.
Ja, auf jeden Fall, aber die Hebamme meinte, es wäre normal. Ich habe es den Senseo-Effekt genannt, weil es irgendwie auf beiden Düsen so rausgedüdelt kommt. Da hat sich
da
die Hebamme
nicht so viel Druck auf der Senseo-Maschine. Das macht da eher so Plötscher.
Ja, das stimmt. Also diese Senseo-Maschinen ballern das richtig krass raus. Da musste die Hebamme hart lachen. Es gibt auch noch, also wir haben für viele Dinge jetzt schon so Bezeichnungen gefunden. Es gibt noch das Fläschchen-Rodeo. Das ist irgendwie, wenn ein Kind offensichtlich irgendwie keinen Bock auf die Flasche hat, aber trotzdem Durst. Also eine von beiden macht das sehr gerne. Die windet sich dann, als ob man irgendwie, als ob man das Kind waterboarden würde, irgendwie so. Trinkt aber gleichzeitig auch. Also sie trinkt und macht gleich so, dann wird untenrum noch irgendwie versucht, was rauszudrücken und sowas. Das ist das Fläschchen-Rodeo. Man weiß ja nicht genau, was man tun soll. Man bleibt erstmal auf dem Bock sitzen und guckt, was passiert. Es ist sehr lustig. Aber tatsächlich ist es auch ziemlich cool, dass man so füttern kann. Weil es ist auch, es gibt sehr viele Momente. Wenn ihr mit ihren kleinen, dicken Bäckchen da den Fläschchen leer ziehen, das ist wie der Papa.
Die machen ja dann auch noch so Geräusche und so. Ne? Das ist ja auch sowas Wohliges.
Ja. Pupsgeräusche sind auch sehr lustig. Also wie viele unterschiedliche Pupsgeräusche es gibt. So.
Hast du schon so eine Sammlung aufgenommen?
Ja, müsste man eigentlich mal. Es wäre für den Podcast ziemlich cool. Aber da sind wir dann auch wieder bei, was kann man seinen Kindern zumuten, was man irgendwie im Internet über sie veröffentlicht, was ihnen dann hinterher um die Ohren fliegt. Was ja, bei Piepsen stimmt. Ja eine recht lustige Metapher ist irgendwie. Aber ja. Aber da, also da geht schon, da geht's halt ab. Hier wird ordentlich rumgepupt. Der Hund ja, und die Kinder nehmen sich nichts.
Ja. Ja, Begriffe finde ich ganz lustig. Wir haben den Zauberzylinder. Rat mal, was das ist.
Der Zauberzylinder?
Ja.
Ich habe keine Ahnung.
Ja, also, kommst du auch nicht
drauf. Mit dem Hut wird das wahrscheinlich nichts zu tun haben, oder? Oder doch?
Nein. Es sieht aus wie ein Hut, also wie so ein kleiner roter Zylinder. Da setzen wir das Kind drauf, also wie auf so ein Töpfchen.
Das und neugeborene das, Kind setzt sie auf ein
das Töpfchen. Das neugeborene Kind. Und das benutzt dieses Töpfchen tatsächlich wie ein richtiges Töpfchen und erledigt seine Geschäfte da rein. Ist das nicht faszinierend?
What? Moment, tell me more. Wie? Also, du willst mir erzählen, euer Kind, was jetzt gerade mal irgendwie 3 Wochen alt ist.
4.
4? Oh ja, okay, dann ist ja normal. Geht schon aufs Töpfchen.
Natürlich.
Nein, erklär das.
Das ist geil, ne? Ja, also ich hatte ja schon mal erwähnt, dass wir das ausprobieren wollten mit diesen waschbaren Windeln. Wie heißen die noch gleich?
Also Stoffwindeln.
Stoffwindeln, genau. Wie heißen die denn nochmal?
Wie heißen die denn nochmal? Ich dachte jetzt, du suchst nach so einem ganz krassen Namen irgendwie. Stoffwindeln,
nee, ja. Nee, das ist die Müdigkeit und so. Ja. Also Stoffwindeln. Und dazu gab es noch irgendwie so ein Prospekt, irgendwie sah aus so mit Comic Sans Fond gedruckt, ganz seltsam, so eine Walla-Walla-Frau, die dann da mit so weiten Kleidern drauf abgebildet war, die dann da was zu Stoffwindeln und zu diesem Zauberzylinder erzählt, so Information, weil Babys das wohl so haben, dass die in den ersten 2 Monaten oder so noch so ein angeborenes Zeichen dafür haben. Also die teilen sich irgendwie mit, dass sie ihren Stuhlgang verrichten wollen oder Pipi machen wollen. Bist du noch da?
Ja, ich bin noch da.
Dein Gesicht ist in einer Fratze entstellt, eingefroren hier. Genau. Und das heißt, das macht dann halt irgendwelche Zeichen quasi, wenn es aufs Klo muss. Und dann kann man das Kind halt nehmen und auf diesen Zylinder setzen. Das ist ja dann so eine leicht gehockte Haltung. Und das Kind erleichtert sich dann. Und das funktioniert tatsächlich total faszinierend. Also es ist ganz verrückt. Es ist jetzt noch nicht so, dass man denkt so, ah ja, okay, jetzt zeige ich das gerade an, es muss aufs Klo oder so, sondern es ist mehr so, okay, es hat jetzt gerade was getrunken, wir setzen das jetzt mal dann da auf dieses Töpfchen drauf. Also man hat dann das Kind so vor sich und schiebt dann halt diesen Topf dann da drunter und dann sitzt es halt irgendwie so ein bisschen zusammengekrümmt dann auf diesem Töpfchen und dann kackt es da rein. Und es ist cool.
Ja, ich bin ganz fasziniert, auf jeden Fall. Also diese gekrümmte Haltung, das haben wir gerade irgendwie Probleme ein bisschen aus, so diese zum Bäuerchen machen, dass man es so aufs Knie setzt, das Köpfchen vorne stützt und hinten ein bisschen auf den Rücken klopft. Das funktioniert mal gut, mal kommt es zum Senseo-Effekt, in letzter Zeit zum Glück nicht mehr so. Teilweise ist es ja auch so, dass sie während des Trinkens dann anfangen zu kacken, ne? Weil irgendwie die Hebamme hat uns das so erklärt, dass mit dem Füllen des Magens quasi auch die Darmaktivität losgeht. Also macht das ja Sinn, dann irgendwie nach dem Füttern, das dann irgendwie direkt auf diesen Zauberzylinder. Heißt der auch Zauberzylinder?
Nein, also, Gottes Willen.
Wie heißt das Ding denn?
Keine Ahnung. Muss ich nochmal nachgucken.
Ja, recherchiere das. Weißt du, Jens, das kommt hier quasi mal so irgendwie als Randnotiz vor. Das sind doch geile Themen. Das sind doch die Sachen, worum die Leute draußen irgendwie hier lechzen, dass man mal was von so einem Töpfchen für Neugeborene oder sowas. Das sind doch Erfahrungen. Faszinierend. Ja.
Faszinierend, ne? Es war auch völlig sprachlos. Also vor allem, das war so, eine Freundin brachte dann halt dieses Töpfchen dann so mit, so, ja, hier, probiert das mal aus. Die hatte das halt bei ihrem Kind auch irgendwie ausprobiert. Ja, aha, so ein Töpfchen dann so. So, und meine Frau hatte das dann einmal ausprobiert und das hatte dann auch irgendwie funktioniert. Und dachte ich so, ja, probiere ich auch mal aus. Jetzt ist so drauf, ist so total verkrümmt. Die haben ja noch so überhaupt keine Körperspannung, diese neugeborenen Kinder. So. Sieht irgendwie ungemütlich aus. Aber scheint irgendwie zu erleichtern. Voll gut.
Ja, witzig.
Ja, voll gut. Hatte ich schon wieder fast vergessen. Das hatte ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber es fiel mir gerade ein bei diesen Begrifflichkeiten, die man so für Kindersachen sich ausdenkt.
Und den Zauberzylinder stellt ihr dann in die Spülmaschine mit rein? Oder wie
genau, macht ihr das? Ja. Nein, der wird halt ausgespült.
Da sieht man keinen Unterschied, ob das jetzt noch irgendwie die Kinderkot ist oder die Reste vom Sonntagsbraten, die dann noch vom Teller tropfen. Das tut sich nichts. Ah, okay. Ja, recherchiere diesen Namen mal, das würde mich interessieren. Das kannst du nächstes Mal schön nachliefern. Rechercheauftrag, Herr Peter.
Ich notiere mir das.
Auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine.
Was mich mal interessieren würde, Moritz, deine Kinder, Geburtstermin war ja eigentlich Ende Mai, ne?
Richtig.
So, jetzt sind die ja natürlich viel früher aus der Mutter rausgekommen. So, dann, wie alt sind die jetzt dann? Vier
Wochen?
Vier Wochen?
Nee, Quatsch, nicht vier Wochen.
Vier Monate.
Vier Monate knapp, ja.
Ja. Und holen die jetzt diesen, also die sind ja quasi mit Rückstand auf die Welt gekommen, ne? Also die sind ja nicht voll entwickelt, also beziehungsweise nicht, also sind schon voll entwickelt, aber viel kleiner gewesen und so. Holen die das jetzt so nach und nach auf? Kann man schon irgendwie sagen, so jetzt sind die so groß wie ein zweimonatiges Kind oder guckt man danach überhaupt? Oder?
Ja, also man unterhält sich ja mit Leuten irgendwie, ne? Also ich habe mir für mich eigentlich auch angewöhnt, weil die eine Ärztin im Informationsgespräch in der Klinik halt auch meinte, so ja, ihre Kinder werden wahrscheinlich auch irgendwie die Kleinsten auf dem Spielplatz sein und so. Das holen die meisten halt irgendwie auf, aber das dauert halt so ein bisschen. Mhm. Wir haben uns jetzt neulich mit der Schwiegermutter eines Nachbarn hier unterhalten, die dann aber irgendwie sagte, ja, von der Größe her sind die doch eigentlich. Man hat uns dann von einem anderen Neugeborenen erzählt, was sie irgendwie neulich gesehen hat oder was sie vor Jahren mal, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, aber die meinte so, was Körpergröße angeht, Gewicht jetzt vielleicht nicht so, aber was die Körpergröße anging, wäre das kein Unterschied gewesen zu eben diesem Neugeborenen. Und dann sind es ja auch noch Zwillinge, die sind meist eh ein bisschen kleiner, was halt dem mangelnden Platz in der Mutter geschuldet ist. Ja, und dann ist, also es ist halt, wir hatten ja jetzt neulich die U4, ich weiß gar nicht, ob ich davon hier erzählt habe, die halt, also es ist lustig, du hast diese U4-Untersuchung an einem Termin, wo deine Kinder eigentlich noch gar nicht geboren sein sollten, so halt. Mhm. Und das, du siehst dann halt, die tragen natürlich Gewicht und Körpergröße in ihr Programm da ein und das wird dir dann auf so einem Diagramm quasi angezeigt, wo, was ist so die Ideallinie, wo ist der Durchschnitt, wo ist dein Kind. So, und dann bei Körpergröße zum Beispiel war halt diese Ideallinie, was die meisten so haben, was irgendwie schlecht wäre und dann die Körpergröße unserer Kinder, so ein ganz kleiner blauer Fleck. Also diese, man muss sich das so vorstellen, diese Linie, es war so eine XY-Achse halt irgendwie. Und diese Linien waren alle so auf der Hälfte dieser, was ist die gerade hochgeht, die X-Achse oder Y-Achse?
Das ist die Y-Achse.
Ja, genau. Also die waren so mittig davon und gingen dann halt so hoch. Und unsere Kinder waren so unten auf der X-Achse.
Genau. Und dann meinte... So Bereiche halt, ne? Es gibt halt so diesen Median, ne? Das ist der Durchschnitt. Genau. Und dann gibt es halt... die 5% Perzentile oder so, das sind dann da, wo es dann schon irgendwie auffällig ist, also auffällig klein, auffällig schwer, auffällig groß, auffällig leicht.
Ja, und uns wurde dann halt gesagt, dass wir uns da nicht wundern sollen, weil unsere Kinder halt gerade so groß sind, also die Körpergröße, bei der diese Skala halt anfängt. So, da waren die halt. Das ist natürlich, da steht man schon und denkt sich so, ach du Kacke, so. Aber auf der anderen Seite haben die halt diese U4-Untersuchung jetzt zu einem Zeitpunkt, wo sie halt eigentlich noch gar nicht geboren werden. Und der Arzt sagte auch so, ja, da dürfen sie sich jetzt aber nicht von irritieren lassen, weil alles andere ist top bei den Kindern so. Die stehen super gut da. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich, also meine Frau ist da sehr hinterher und uns wurde im Krankenhaus halt oft gesagt, so ja, Frühförderung sollten wir mal gucken, dass wir uns darum bemühen. Wir hatten bis vor kurzem eigentlich noch gar keine Vorstellung, was denn Frühförderung eigentlich überhaupt ist. Also, und wir haben jetzt mal mit dem Kinderarzt drüber gesprochen, der meinte ja, man kann sich halt beim Gesundheitsamt melden und dann machen die Untersuchungen und gucken halt, wo das Kind jetzt so steht. Wir haben morgen jetzt einen Termin bei der Osteopathin, die sich die Kinder mal anschauen soll, um mal zu gucken, wie sind die denn so, was die Haltung angeht und sowas. Wenn die was findet, dass wir dann nochmal mit dem Kinderarzt Rücksprache halten und dann gegebenenfalls eben diese Frühförderung mal in Anspruch nehmen. Der Kinderarzt sagt aber schon, ja, es wäre ja eine schlechte Osteopathin, wenn sie nichts finden würde. Also die Meinung des Kinderarztes über Osteopathen war damit dann auch geklärt, so quasi. Und natürlich irgendwie, man fragt halt die Hebamme immer irgendwie so, ja, was meinst du denn, wie stehen die jetzt so da? Und sie sagt halt irgendwie so, ja, für die Zeit, die sie jetzt da sind und die, das Datum, wo sie geboren sind, stehen die doch super da. So halt, ne? Es gibt halt Sachen, die, die kommen halt ein bisschen später. Es gibt Sachen, da sind die schon ziemlich weit da. Also Neugeborene sind ja halt irgendwie auch nicht ganz so wach, nicht ganz so aktiv. Du sagtest gerade irgendwie, die Körperspannung ist nicht so da. Das haben die natürlich schon, ne? Weil die natürlich schon angefangen haben, Muskeln zu trainieren. Wir vor 2 Wochen halt irgendwie schon angefangen haben, in Bauchlage immer so ein bisschen Köpfchen drehen halt irgendwie. Das funktioniert auch gut. Da haben sie aber beide irgendwie nicht so großen Bock, beziehungsweise jammern dann auch sehr schnell rum und schreien. Ich glaube, das ist mein Part, den ich in den Genpool mit reingeschmissen habe, was so die Sportbegeisterung angeht wahrscheinlich. Aber ansonsten, was ich eben meinte, dass wir sie so halt quasi hinsetzen zum Bäuerchen machen, da hält eine von beiden auch schon teilweise ihren Kopf so alleine und guckt so durch die Gegend. Das ist auch wahnsinnig witzig anzugucken, weil sie halt auch noch so klein sind. So irgendwie, ne? Also ich kann dir gar nicht sagen, ob sie jetzt tatsächlich irgendwie im Vergleich mit einem normalen Neugeborenen, weil ich mich damit auch nicht so sehr beschäftige. Meine Frau könnte da jetzt, glaube ich, auch mehr zu sagen, weil die da schon ein bisschen mehr hinterher ist.
Ja, das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Ne? Also schaut man dann halt auch immer schon bei den, also jetzt in dem Alter kann man ja nur in die Kinderwägen der anderen Menschen reinschauen, das macht man eh nicht so im besten Fall. Aber dass man dann halt so Vergleiche dann halt zieht.
Ja, doch, das machst du schon. Das machen wir vor allem, oder das fällt uns vor allem aber im Punkto Körpergröße und Fülle auf halt. Ne? Wenn du da irgendwie so einen 5-Kilo-Klotz halt irgendwie hast, der fast den kompletten Kinderwagen schon ausfüllt und wir fahren da lang und unsere Kinder, das wird auch immer wieder gesagt, sie sehen halt aus wie kleine Püppchen. So irgendwie, ne? Wir kratzen jetzt gerade an den 3000 Gramm, wo sie jetzt korrigiert quasi, wie alt werden sie jetzt, 12 Tage? Auch nicht schlecht ist, aber die sind halt wesentlich kleiner und zierlicher halt, ne? Das fällt halt schon, das sticht ins Auge, sagen wir mal so. No. Da guckt man halt schon irgendwie hin. Aber das ist auch, ich denke mir halt auch immer, gut, sie sind kleiner, aber ansonsten stehen sie ja super da. Keiner hat was zu meckern irgendwie, ne? Die Hebamme sagt ja irgendwie, alles ist cool, ne? Der Arzt sagt, alles ist gut, wobei die U4 jetzt auch schon wieder ein bisschen her ist. Aber wie gesagt, mal gucken, was die Osteopathin da jetzt morgen irgendwie sagt. Und dann müssen wir uns jetzt einfach mal, meine Frau hat mir schon gesagt, ich wäre da ein bisschen lazier als sie. Sie guckt halt viel, was man mit den Kindern auch so machen kann, so Mobilitätsübungen, was man mit denen irgendwie so halt für Sachen machen kann, damit die sich auch optimal entwickeln. Und sagt auch, und das kann ich auch absolut nachvollziehen, weil, also mein Standpunkt dazu ist immer irgendwie so, ja, du bist ja so wahnsinnig engagiert und guckst immer, und was kann man machen und so, und machst dir so Sorgen, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber irgendwie alle sagen ja, es ist alles cool, so. Und ihr Standpunkt ist halt, und den kann ich auch zu 1000% nachvollziehen, sie will sich halt später nicht irgendwann mal den Vorwurf machen, wenn dann irgendwann später was ist, wo dann jemand sagt, ja, wenn sie damals irgendwie so und so was gemacht hätten, dann wäre das jetzt irgendwie nicht passiert, ne?
Ja, das ist so eine alte Geschichte mit Kindern, ne? Also das glaub ich, man wohl halt immer wieder als Eltern so ein bisschen aufs Brot geschmiert. Ich weiß gar nicht, wie war das bei uns? Ich glaube, beim ersten war es halt so, dass der Kinderarzt meinte so, ja, der bewegt sich da irgendwie nicht so gut und der müsste jetzt mal Reuter-Therapie machen. Dann geht man da zu irgendeinem Typen halt hin und der zeigt einem dann so Übungen, die man dann halt mit dem Kind machen soll. Also man dreht das dann da irgendwie und so, damit es sich angeblich hinterher dann gut bewegen kann. So, das haben wir bei Kind 1 gemacht. Bei Kind 2 war es dann so, okay, wir gehen zu diesem Kinderarzt und er sagt halt genau das Gleiche wieder. Es ist ganz wichtig für das Kind und so, damit sich das optimal entwickeln kann. Bla, bla, bla. Und das ist, wenn sie das nicht machen, so, das ist nicht gut. So, jetzt war es aber schon so, dass wir halt wussten, so dieser Kinderarzt beispielsweise, der macht das halt bei allen Kindern. So, alle Kinder, so wie du halt sagtest, so ja, wenn der Osteopath halt nichts findet, dann ist es halt ein schlechter Osteopath, so ungefähr. Und dann haben wir uns das dann halt bei Kind 2, haben wir uns das gespart, haben wir keine Wolter-Therapie gemacht, weil es war dann halt so, ja, ich glaube, wir können das verantworten, wenn wir das halt nicht machen, so der entwickelt sich auch so irgendwie gut und es ist auch alles gut gegangen. Ja. Mal gucken, wie es bei Kind 3 wird. Aber du kriegst halt immer wieder solche Sachen aufs Brot geschmiert, so, ja, wenn du das nicht machst, ey, du versaust dem Kind seine Zukunft. Wer weiß, was das für Schäden davon trägt, so. Und das ist natürlich, wenn man irgendwie sowieso halt dann Kinder hat, die die in einer besonderen Situation sind, wie halt Frühgeborene, da schaut man dann natürlich noch mehr drauf halt, ne? Ist halt auch nur zu verständlich, dass deine Frau da halt irgendwie immer dann halt so, ja, ich will ja auch nicht, dass die dann irgendwie Nachteile haben und so.
Klar, ich kann das auch, wie gesagt, hundertprozentig nachvollziehen, aber ich bin halt irgendwie dadurch, dass niemand irgendwie sagt, dass da was ist.
Auch das ist absolut verständlich so, ne? Jeder sagt halt so, es ist alles gut, die machen sich super so, ne? Aber ja, man hat halt dann immer so dieses so, ja, da kann man noch mehr machen.
Ja, genau.
Da kann man noch was rausholen. So.
Das ist eben halt auch meine Frau. Ich glaube, ich habe es ja auch schon ein paar Mal erzählt. Wenn die Sachen angeht, dann ist das generalstabsmäßig. Das habe ich hier auch schon in der Folge zum Thema Kinderplanung erzählt. So halt, ne? Und dann, ja, die ist halt momentan auch sehr, also bei ihr ist halt dieses Kinderding, das klingt jetzt irgendwie total doof, aber das ist halt das größte Ding halt momentan. Was ja nicht verwundert, so halt irgendwie, ne?
Genau,
aber
ist ja auch normal halt.
Absolut,
das ist ja jetzt
absolut
die Aufgabe, die sie halt hat. Sie
absolut
hat zwei Kinder auf die Welt gebracht und das ist ja auch normal, dass man dann halt irgendwie alles
klar
darauf.
Klar, das ist jetzt der absolute Fokus und da wird halt auch viel irgendwie gegoogelt und geschaut, was kann man machen, und es werden YouTube-Videos geguckt und so. Und ich denke mir dann aber auch oft immer so irgendwie so, ja, aber, also dann werden zum Beispiel YouTube-Videos angeguckt zum Thema, wie man Bäuerchen machen kann oder wie man, keine Ahnung, beim Wickeln, wie man die Kinder richtig rumdreht oder sowas halt irgendwie, ne? Und ich sitze dann da und dann erzählt sie halt so, ja, da können wir uns ja mal ein paar Videos angucken. Und ich sage dann halt so, ey, ganz ehrlich, wir waren in der Klinik, wir haben die Kinder da gewickelt, da standen Leute daneben, die jeden Tag irgendwie Kinder wickeln und sich damit auskennen, und die haben nichts gesagt. Und ich habe immer noch explizit nachgefragt, so, kann ich das so machen, kann ich das so machen? Dann hatten wir die Hebamme einmal dabei, die hat zugeguckt, wie ich gewickelt habe. Da habe ich auch nochmal gesagt, so irgendwie so, ja, jetzt drehen hier und sowas, vielleicht kannst du mal gucken. Ich habe immer Sorge, dass ich da was falsch mache. Die dann auch sagte, nee, ist doch alles cool, du machst das so super so. Und also dieser Drang, nochmal zu gucken, ob man was optimieren kann.
Vielleicht ist das mit dem Optimieren eher die Sorge halt, dass was falsch gehen kann halt so, ne? Also das ist halt das.
Klar, natürlich, so, ne? Dass man was besser machen kann, dass es für das genau Kind besser ist, wenn man es umdreht, wenn man so und so macht, dass es irgendwie für den Bewegungsapparat gut ist und so. Das Ding ist aber, dass ich mir denke, okay, wenn ich jetzt irgendwie ein System habe, was funktioniert und wo auch alle gesagt haben, ja, das ist gut so, also die wir halt in unserem engsten Umkreis haben, dann fahre ich lieber diesen Weg, weil ich auch irgendwie, natürlich, ich habe ja ein Vertrauensverhältnis zu diesen Schwestern im Krankenhaus gehabt, zu unserer Hebamme gehabt irgendwie, und guck mir dann nicht, oder mein Part ist dann nicht so, dass ich sage irgendwie, ich gucke jetzt mal bei YouTube und habe dann irgendwie, keine Ahnung, RosiMam19, die hier jede Woche ein neues Video rausknallt und sagt irgendwie, ja, so fasst man es. Will ich jetzt auch nicht sagen. Ich glaube, meine Frau schaut sich da auch eher Videos an von Leuten, die eher Kanäle haben, wo man ein bisschen mehr Vertrauen reinsetzen kann oder so. Aber wo ich mir dann halt denke, irgendwie, da muss ich mir jetzt nicht irgendwie von vielen Köchen noch Tipps geben lassen, sondern fahre jetzt dieses funktionierende System und bin da entspannt. Und das kommt dann, das führt dann manchmal, also zu Konflikten will ich jetzt nicht sagen, das ist, glaube ich, ein zu großes Wort, aber da sind wir manchmal schon ein bisschen in der Diskussion, was da dann irgendwie gut ist und was irgendwie besser wäre.
So. Ja, also zum Thema Wickeln, ich muss sagen, dass ich da, du hast dann auf einmal so ein Kind liegen, ne? Also nach zwei Kindern denkt man so, ja, das kriege ich alles irgendwie hin. So. Und dann liegt da halt dann so ein winziges Kind. So. Und du hast halt, wie war das nochmal? Man konnte irgendwie unter dem einen Oberschenkel so durch, dann den anderen anfassen, dann irgendwie das so hoch und dann die Windel drunter schieben. Und dann irgendwann so, na, ich heb das halt so ein bisschen hoch und schieb halt die Windel drunter.
So, also ich meine, wichtig ist ja nur, dass du es irgendwie nicht am Fuß packst und hochhebst, weil dann irgendwie das ganze Gewicht an diesen Gelenken hängt und sowas. Ja. Ich packe halt irgendwie den einen Unterschenkel, hab den anderen drunter und drehe das dann quasi so, schaue, dass das Kind halt gerade bleibt in der Drehung und solche Geschichten halt irgendwie. Aber am Ende, ich kann mir auch immer irgendwie nie vorstellen, dass wenn du es jetzt irgendwie an den Füßen die ganze Zeit immer hoch hältst und dieses Gewicht des Kindes dann an diesen Gelenken hängt, das ist bestimmt nicht gut. Aber irgendwie habe ich auch immer den Gedanken so, wenn ich wickel, alle 6 Stunden wickeln wir jetzt irgendwie. Also es sind 4-mal am Tag wird gewickelt. Dieser Wickelvorgang dauert, weil unsere Kinder momentan, also die sind halt auch nicht so wehrig oder sowas. Das heißt, mit einer Windel bin ich wenn es richtig gut läuft, in 3 Minuten durch. Wenn Kaka drin ist, dauert es halt irgendwie ein bisschen länger. Aber diese Drehmomente, der dauert ja gar nicht so lange. Wo ich mir auch denke, so irgendwie, wenn ich da jetzt einmal ein bisschen falsch anfasse, Also da sieht mein Kind ja nicht hinterher aus wie Quasimodo, wenn es groß ist. So irgendwie. Also das kann, da kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Halt
den,
hat es halt das Fußgelenk gebrochen. Mein Gott, das verwächst doch wieder.
Sag doch jetzt sowas nicht, wenn Leute das hören, die denken... Irgendwie, ne? Aber, also, weißt du, was ich meine? Ich bin da irgendwie, ich bin meine Frau hat auch gesagt, dass ich da irgendwie ein bisschen ruppiger bin. Das habe ich dann auch so gesehen, also als wir noch im Krankenhaus waren, war ich halt immer, ja, okay, ja, machen wir jetzt nicht mal Windel, so irgendwie, zack, bumm, tack, tick. Und das Kind lag dann so, drehte sich halt rum, hatte irgendwie einen mehr oder weniger erstaunten Gesichtsausdruck, weil da auf einmal so viel Action war halt irgendwie. Andere sind halt irgendwie so, hallo, jetzt wechseln wir die Windel und so. Ich glaube, ich bin da momentan auch irgendwie
völlig
etwas...
Völlig unterschiedliche Herangehensweise.
Ja, total. Und das ist ja irgendwie, man soll ja dem Kind sagen, was man jetzt macht, damit es sich doch vorbereiten kann. Und ich bin da halt wirklich eher so, ey, ich habe keinen Bock jetzt hier irgendwie 10 Minuten am Wickeltisch zu stehen, weil das zweite liegt da hinten und hat auch die Windel voll. Ja. Und ich will hier Dinge irgendwie erledigen. Das sind tatsächlich unterschiedliche Herangehensweise.
Völlig in Ordnung. Ich meine, unser Kind, das liegt hier, es ist immer zufrieden auf dem Wickeltisch. Man hat halt das Gefühl so, ja, danke, dass du mir die Scheiße vom Po machst. So, das ist echt gut. Danke, danke, danke. Ich muss jetzt nicht noch erklärt bekommen, was da gerade passiert. So, und ganz ehrlich, ey, das sind ja auch diese Geschichten mit dem, ja, das Kind fällt vom Wickeltisch und so. Da ist doch noch nie was passiert. Da ist doch noch nie was wirklich passiert. Das halten die alles aus. Kinder sind so gemacht, dass sie das aushalten.
Willst du jetzt sagen, dass Kinder es aushalten, wenn sie vom Wickeltisch fallen?
Stille.
Weil da würde ich tatsächlich ein deutliches Veto einlegen.
Nein, die sollen natürlich nicht vom Kindertisch fallen.
Nein, auf gar keinen Fall, Alter.
Auch nicht in Ordnung. Aber ich glaube, es sind schon häufig Kinder vom Wickeltisch gefallen und ich glaube, in 97% aller Fälle ist nichts passiert.
Ja, aber ich glaube, in den 3%, die dann halt irgendwie, also ich glaube, da können auch wirklich dann krasse Sachen passieren. Also Dinge, die man auch tatsächlich von der eigenen Hebamme erzählt bekommen hat.
Das ist nur, damit die Eltern abgeschreckt sind.
Ja, okay, alles klar, gut. Also da möchte ich hier nochmal meinen Standpunkt irgendwie deutlich machen. Bitte geht nicht aus dem Zimmer, wenn euer Kind auf dem Wickeltisch liegt oder so, auch wenn Jens das hier irgendwie propagiert, dass er nicht viel kaputt gehen kann. Bitte so, passt da auf. Lasst euer Kind auch nicht in der Badewanne sitzen, nur weil ihr kurz ein Handtuch holen wollt. Da habe ich auch eine sehr grausige, also es sind ja wirklich grausige Geschichten, die man von der Hebamme erzählt.
Hör auf. Nee, darüber wollen wir nicht sprechen. Ja. Über 80% aller Verletzungen von Kindern unter 2 Jahren finden im häuslichen Umfeld statt. Stürze vom Wickeltisch stehen dabei an erster Stelle der Unfallursachen, wie eine Auswertung des Statistischen Bundesamts aus dem Jahr 2013 zeigt.
Ja, und hast du jetzt auch noch eine Statistik, was dann so die Folge ist?
Ja, okay.
So, jetzt wird zurückgerudert. Das war so klar.
Schwere Kopfverletzungen, mehrere Babys vom Wickeltisch gefallen. Die meisten Babys fallen vorne vom Tisch und nicht von der Seite. Ärzte warnen und geben Tipps. Rund 500 Babys werden jährlich in den österreichischen Spitälern nach einem Sturz vom Wickeltisch versorgt. Schwere Kopfverletzungen. Ja, gut.
Ja, wenn du dann, also ich meine, wenn du guckst, irgendwie, das segelt da runter und knallt irgendwie, der Kopf knickt. Und das, also ich glaube, es ist für viele Dinge einfach nicht gut. Und das Ding ist ja auch, die Geschichten, die man so erzählt bekommt, man kann das total nachvollziehen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, also unsere Kinder, wenn die auf dem Wickeltisch liegen, die liegen da halt. Die können sich noch nicht drehen.
Die machen ja nichts.
Die machen nichts halt. Ne? Die liegen auf dem Rücken, die strampeln halt vielleicht mal so ein bisschen oder sowas. Aber die sind nicht so mobil, dass man irgendwie gerade Angst haben muss, dass sie runterfallen. Das Ding ist ja aber, dass diese Kinder sich ja entwickeln. Und manchmal gibt es ja auch so eine sprunghafte Entwicklung. So, und wenn dein Kind sich irgendwie an einem Tag noch nicht drehen konnte, dann kann es das am nächsten Tag auf einmal.
Kannst du bitte die Windel ordentlich anlegen? Ich hasse das. Wieso kannst du auf einmal
so reden? So. Was ist bei dir los? Irgendwie so, ich habe meinen Anwalt kontaktiert, du machst das ja alles falsch. Aber das kann halt sehr schnell irgendwie kommen, dass es dann auf einmal so ist. Und wenn dann vorher irgendwie nie was passiert ist, dann dreht man sich auf einmal um. Und in diesem Moment kann sich das Kind drehen und zack. Genau. So, aber das ist auch so ein Ding, man hat, das befeuert natürlich diese Sorge, die wie ein Damoklesschwert immer über einem hängt, wo ich tatsächlich irgendwie, wie gesagt, ich bin da, vielleicht bin ich auch zu entspannt, weiß ich nicht, müsste man mal mehr ins Detail gehen. Aber man hört solche Geschichten und man denkt sich so, alles klar. Ich habe zum Beispiel auch jedes Mal, wenn ich mit dem Kind, wenn ich das Kind hochnehme, irgendwie aus dem Laufstall, wo wir sie quasi so als Stubenwagen drin liegen haben, und ich gehe damit durch die Wohnung, kommt mir immer als erstes der Gedanke, oh mein Gott, wenn das jetzt runterfällt. So, also man hat diese wahnsinnige Angst, dass einem das Kind durch die Finger flutscht, und was totaler Schwachsinn ist, weil man hat es ja so, dass es nicht, dass es nicht runterfallen kann. Aber die Sorge, oh Gott, dieses Kind, wenn es mir runterfällt, die ist immer da. Das ist ungefähr so, wie wenn ich neben einem Polizisten an einer Fußgängerampel stehe, dass ich immer den Gedanken habe, ich müsste doch diese Waffe ganz schnell aus dem Holster rausgezogen bekommen. Also dieser Gedanke ist irgendwie da. Also
ja, ich habe das immer, dass ich dann, oh mein Gott, was ist, wenn ich jetzt stolper oder so? Dann gehe ich mit dem Kind rum und so und dann...
Ja, ich bin neulich irgendwie mit, wir haben ja so eine zweigeschossige Wohnung und dann bin ich mit einer der beiden, genau, bin ich diese Treppe hochgegangen, um hier den Hund aus der Box rauszulassen und dann wieder runtergegangen und habe gedacht, oh mein Gott, wenn mir jetzt der Hund irgendwie zwischen den Beinen langläuft oder ich stolper wirklich einfach irgendwie dann so eine schöne Treppe mit so schönen, festen Marmorplatten so irgendwie. Also man hat auf einmal, das ist dann, das läuft das ja so automatisch
ganz,
im Kopf,
ganz
dass
schlimm,
du dir da Szenarien ausmalst. So.
Kinderwagen, oh man geht Gott. Mit dem Kinderwagen an der Straße entlang und dann stolpert man irgendwie, man lässt den Kinderwagen los und der Kinderwagen rollt auf die Straße.
Da mussten wir sehr lachen, weil in unserem Kinderwagen ist so eine rote Leine, die du dir ums Handgelenk machst. Das ist wie so eine
Leash. Bei den modernen, neuen Kinderwagen ist das immer da am Start, ne? So eine Sicherheitsleine.
Ja, und wir standen dann wirklich irgendwie da und irgendwie so, ja, mache ich mir jetzt diese Leine jedes Mal ums Handgelenk? Also wir machen das nicht, aber wir, ich habe auch teilweise mal den Wagen einfach mal so ein bisschen rollen lassen und wieder angefangen. Da habe ich sehr schnell von meiner Frau einen über den Deckel bekommen, dass ich so eine Scheiße gar nicht erst anfangen soll.
Du hast ja eben schon erwähnt, dass das vielleicht jetzt nicht so ein Konfliktpotenzial ist, aber naja, man unterhält sich ja schon vielleicht auch in so einer Art Diskussion darüber. Habt ihr andere Sachen, die sich jetzt durch das Kind oder durch die Kinder verändert haben, wo ihr so Konfliktpotenzial entwickelt?
Ja. Also zum einen, wo fange ich da an?
Wo fange ich da an?
Wo fange ich da an?
Ich habe mal eine kleine Liste gemacht.
Also was jetzt?
Meine Frau weiß jetzt noch nichts davon, aber ich wollte das mal hier im Podcast kurz.
Ja, also was jetzt? Nein, wir reden da ja auch offen drüber, auch dass es da diese Konflikte gibt. Und da haben wir ja auch schon oft drüber geredet, dass Kommunikation da irgendwie das Wichtigste ist. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt, wenn ich jetzt hier die Dinge erzähle, meine Frau, wenn sie sich den Podcast anhört, dann hinterher sagt so, ey, what? Ich wusste davon ja gar nicht so irgendwie. Also es ist zum einen so, dass, was ich jetzt gerade meinte, wie man mit den Kindern umgeht. Also wie man sie auf dem Wickeltisch umdreht oder so, dass meine Frau da eine ganz andere Herangehensweise hat als ich. Also viel mit denen redet dann auch so. Und ich, wenn ich morgens um 5 die erste Wickelage mache, da würde ich nicht mal mit jemandem reden, der es wirklich versteht, weil es einfach zu früh ist für mich so, ne? Aber das ist noch das Geringste so. Aber wir haben zum Beispiel, wenn wir füttern, füttern wir ja quasi meistens zeitgleich und jeder hat ein Kind auf dem Arm. Oder wenn man halt mit den Kindern auf der Couch rumhängt und bei mir ist zum Beispiel dann das Kind ein bisschen quengelig oder ich habe es auf dem Arm und füttere es und meine Frau sagt dann auf einmal irgendwie so, ja, es hängt, sie hängt jetzt mit dem Rücken irgendwie so durch. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Also ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich in vielen Dingen, die ich mit den Kindern mache, von meiner Frau korrigiert werde und gesagt bekomme, mach das anders, so und so. Oder ich glaube, das ist nicht so gut, was du da gerade machst. Und ich da irgendwann auch tatsächlich ein bisschen von genervt war und sie das natürlich auch dann habe merken lassen. Mit Blicken oder auch mit Kommentaren. Dass man dann halt irgendwie sagt, so, kannst du bitte einfach mal, ich merke dann halt, dass sie, wenn mein Kind halt irgendwie am Jammern ist, dass sie mit dem Kind, was sie gerade füttert, halt da sitzt, aber die ganze Zeit zu mir rüber guckt, dass ich dann schon mal gesagt habe, so, kannst du bitte mit den Augen mal auf der Straße bleiben da, bei deinem Kind. Und ich mache das hier schon so irgendwie, ne? Keine Ahnung. Es ist ja auch, ich kann das ja auch nachvollziehen, sie ist ja die Mutter so irgendwie, man ist immer in Sorge und sowas halt irgendwie.
Ja, du bist
aber,
der Vater.
Genau,
du,
ich bin der Vater.
Das ist ja die Sache.
Du ich bist bin der Vater. Vater und ich mach das auch und das ist auch einer der Sätze, die ich in letzter Zeit dann häufiger sage oder der Kommentar, der dann kommt, es ist nicht so, dass ich das gerade zum ersten Mal mache. Also ein paar Mal hat man es jetzt schon gemacht. Ich bin zwar auch noch relativ fresh in dem Job so alt irgendwie, aber ein paar Mal habe ich Dinge ja schon gemacht. Und es ist tatsächlich so, dass irgendwie, wenn jetzt ein Kind nölig ist oder sowas, dass sie das schneller ruhig bekommt. Ich schiebe das auf Hormone, die Kinder riechen bei ihr. Es muss aus der Brust kommen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber
Du arbeitest dran, wie man an deinem Tank
genau,
sieht.
Genau, ich arbeite dran auf jeden Fall. Ich wasche auch die Milchkotzeflecke nicht mehr raus, damit das ein bisschen mehr so danach riecht und so. Aber bei vielen Dingen bin ich da, glaube ich, auch jetzt nicht unbedingt irgendwie der absolute Dulli, der mit den Kindern irgendwie so macht. Nichtsdestotrotz guckt sie da halt immer so. Sie hat aber selber schon, wir hatten gestern auch ein Gespräch darüber oder vorgestern, ich weiß es nicht mehr, dass sie irgendwie sagte so, ja, es stimmt ja schon, du machst halt Dinge anders. Und ich mache Dinge anders, wir machen halt Dinge unterschiedlich. Das heißt ja aber nicht, dass man sie falsch macht. So, Das ist aber...
aber man kann sie besser und schlechter machen.
Auf jeden Fall anders, sagen wir es mal so. Irgendwie, ne? Und dann meinte sie halt auch, dass sie mal ein bisschen für sich dran arbeiten wollte, dass sie dann eben nicht direkt irgendwie was sagt oder sowas. Und ich für mich natürlich auch irgendwie daraus mitnehme, dass ich vielleicht, wenn ich bei Dingen unsicher bin oder sowas, einfach mit ihr auch nochmal drüber rede, was wir eh schon tun, wie sie das macht und sich auszutauschen, was vielleicht irgendwie erfolgsversprechender ist. Aber das ist ja eh was Normales, was man ja halt tut. Was gibt es denn noch für Konfliktpotenzial? Ja, also Hausarbeit ist natürlich so eine Sache. Dadurch, dass jetzt zwei Kinder da sind, ist man viel mit den Kindern hier gebunden, sage ich mal so. Dadurch, dass man füttert, wickelt und versucht, diesem schlauen Rat von anderen Eltern nachzukommen, wenn das Kind schläft, nutzt die Zeit und schlaf auch. Also, dass man mit denen Schläfchen macht. Nichtsdestotrotz hast du halt gleichzeitig, dass du ja die Bude saugen, wischen und irgendwie machen musst, mit dem Hund rausgehen musst, dies, das. Dazu kommt auch noch dadurch, dass wir mit Fläschchen füttern und meine Frau eben Muttermilch abpumpt, am Spülbecken natürlich sich auch Dinge anhäufen, die dann per Hand weggespült werden müssen. Also diese ganzen Flaschen müssen mit so einem Babyspülmittel irgendwie weggespült werden. Dann müssen die in den Sterilisator rein. Der Sterilisator muss dann ausgeräumt werden und es muss irgendwie, Entschuldigung, ich stelle das weg, leg das weg. Es muss dann irgendwie zum Trocknen irgendwo hingestellt werden. Das ist natürlich eine Arbeit, die, wo du dich nicht hinstellst und sagst so, ja, ich spüle jetzt hier was weg, so irgendwie, sondern eher so, kacke, die ganze Scheiße liegt hier schon wieder, ich muss spülen, so halt. So, und es ist schon so, dass meine Frau das häufiger macht als ich. Und sie das halt auch schon gesagt hat, so irgendwie so, ja, dass ich da doch bitte auch irgendwie was von übernehmen kann. Oder jetzt mit Saugen und Wischen hasse ich echt auch wie die Pest und so. Und sie ist dann halt schon eher so hinterher und macht das dann halt, ist natürlich dann aber auch genervt, dass ich es nicht mache. Und ich habe da eher so eine sehr entspannte Einstellung, dass ich mir sage, ja, mein Gott, ich warte erstmal beim Spülen, ich warte erstmal, bis es sich lohnt, so bis irgendwie ein paar Sachen da liegen. Und beim Saugen und Wischen sage ich mir halt auch irgendwie, hey, so what, dann ist jetzt hier irgendwie der Boden dreckig, ist mir gerade scheißegal, wir haben ja immerhin zwei Kinder, darauf schiebe ich das dann immer so. Aber sie hat ja auch recht, ich meine, wir haben halt einen Hund, der hier langläuft, der Haare verliert, das ist irgendwie alles voll, das ist jetzt auch irgendwie nicht unbedingt dann so ein Umfeld, was dann so saugeil ist, also es verdreckt halt schnell.
Total nachvollziehen, also ich glaube, hier läuft das ähnlich. Ich habe, als wir vorhin drüber gesprochen haben, so ja, Konfliktpotenzial, ich glaube, bei uns ist halt weniger Kinder so, ne, also dass man jetzt irgendwie denkt, so ja, die Frau guckt irgendwie, wie ich jetzt das Baby halte, so dann, dass diese, ich weiß gar nicht, ob wir uns da irgendwie mal Gedanken drum gemacht haben, aber wenn, dann ist das jetzt, glaube ich, inzwischen beim dritten Kind dann auch kein Thema mehr. Es ist oft dann eher so organisatorisch, hier müsste nochmal irgendwie was gemacht werden, da liegt noch was rum. Und das war jetzt so nach der Geburt so, dass die Absprache ganz klar war, so ja, okay, ich kümmere mich halt jetzt um den ganzen Haushalt und die anderen beiden Kinder. So, und du bleibst halt dann mit dem Arsch im Bett oder setzt dich halt irgendwo hin. Und es war dann in der ersten Zeit halt dann vor allem so, okay, bleib doch einfach mal sitzen. Ich kümmere mich darum, aber ich kümmere mich halt darum, wenn ich dafür Zeit habe. Also, ne?
Dann auch da ist es halt so, dass man Dinge halt anders macht, andere Herangehensweise hat. So. Ja.
Genau, das war, glaube ich, so dann vielleicht noch das größte Konfliktpotenzial. Aber mit dem voranschreitenden Alter des Neugeborenen werden da bestimmt auch wieder neue Konfliktpotenziale auftauchen.
Was denn so? Du kannst ja aus Erfahrung von zwei anderen Kindern sprechen. Das würde mich jetzt mal interessieren, auch so vielleicht was größere Kinder angeht. Wir reden hier ja sehr viel immer über Babys und sowas irgendwie, aber wir sind ja im Vaterschaftspodcast und du als Silberrücken in diesem Business kannst ja vielleicht auch mal ein bisschen aus den anderen Ligen erzählen.
Aus den anderen Altersklassen.
Genau.
Das ist, also es hat bei uns vor allem ganz oft was mit dem Tagesablauf zu tun, also was es jetzt ja letztlich auch ist, ne, wann was gemacht wird und weniger jetzt, dass man halt sagt so, ja, sorry, aber das Kind darf jetzt nicht 5 Minuten länger noch Fernsehen gucken, so, aber wir haben gesagt dies und jenes, also solche Erziehungsfragen, so, da sind wir uns eigentlich oft sehr einig. Dass man da auch gar nicht so groß diskutiert. Es gibt manchmal so grundsätzlich, was ich jetzt ganz faszinierend fand, es war jetzt kein Konflikt, aber zum Beispiel, also unsere Kinder sind nicht getauft. Haben wir irgendwie nie gemacht. War uns jetzt nicht wichtig. wir sind jetzt beide nicht so mega religiös oder so, aber für viele ist das halt so, das Kind muss ja getauft werden, so, ne? So, haben wir uns nicht drum gekümmert. Jetzt kam irgendwie vor ein paar Tagen Post von der evangelischen Gemeinde hier, wo wir wohnen. Jetzt nicht nach dem Motto, ihre Kinder sind noch nicht getauft, die kommen in die Hölle, sondern eher so, ja, es gibt ein neues Modell für die Konfirmation. Man wird ja normalerweise irgendwie mit 14 oder 15 konfirmiert in der evangelischen Kirche. Das haben die aber irgendwie geändert. Man muss, bevor man konfirmiert wird, 2 Jahre in den Konfirmandenunterricht gehen. Das war halt, früher war das, als ich noch klein war, war das so, dass ich halt 2 Jahre vor der Konfirmation dahin gegangen bin. Und jetzt ist es so, dass die, wenn die in die 3. Klasse kommen, gehen die 1 Jahr in den Konfirmandenunterricht und dann nochmal in der 8. Klasse, bevor die dann konfirmiert werden, in den Konfirmandenunterricht. Und es ist jetzt so, okay, ja, es wird irgendwie so aufgeteilt. Ist irgendwie so ein neues Modell.
Okay, ja, weil man junge Kinder vielleicht besser irgendwie verführen kann. Also genau. zur Religion, jetzt nicht. Religion, oh Gott, ja. Nein, also, ne?
Ja, oh Gott, ja, jetzt habe ich es auch verstanden. Aber das ist dann so, okay, was macht man da jetzt so? Will man die dahin geben? Wie wichtig ist uns das? Also wir haben schon so einen leicht unterschiedlichen Bezug zur Kirche auf jeden Fall, wir als Eltern. Und es ist halt irgendwas so, was man auf jeden Fall mal besprechen sollte. Und das sind irgendwie so Gespräche, wo ich denke so, ja, habe ich jetzt irgendwie nicht so großen Bock drauf eigentlich. So,
also ist das so, dass deine Frau schon eher religiös ist und da irgendwie auch eine gewisse, also schon sagt, ja, so diese Konfirmation, das ist mir irgendwie wichtig, in welcher Gewichtigkeit auch immer. Und du sagst genau. Irgendwie so, nee, also die, Gott, Schrott.
Ja, also ich glaube nicht in diesen Extremen halt so. Okay. Ne? Also ich glaube, also ich bin jetzt jemand, der nicht an Gott glaubt, aber ich finde es jetzt nicht schlecht, wenn der in den Konfirmandenunterricht gehen würde, weil man lernt da ja trotzdem was halt. Also man kann sich ja dann, auch wenn man das halt kennengelernt hat, davon distanzieren beispielsweise. So. Ich glaube, meine Frau hat dann noch so ein, die ist dann noch eher so ein bisschen religiöser geprägt und hat dann eine etwas andere Einstellung dazu. So, und das hat natürlich Konfliktpotenzial. Und das ist ja dann auch immer unangenehm, halt, wenn man solche grundlegenden Dinge halt dann so besprechen muss. Und da gucken wir jetzt mal. Der Zettel liegt da, wir müssen uns irgendwann demnächst entschieden haben, ob das Kind halt dann in den Konfirmandenunterricht geht. Aber ja, man kann ja alles besprechen.
Also du bist der Meinung, er sollte das nicht machen?
Nee, ich habe mir da noch nicht so eine richtige Meinung dazu gebildet. Also wie ich gerade schon sagte, so, ne, manchmal muss man ja auch Dinge kennenlernen, damit man dann halt auch sagen kann, so, okay, ich will mich davon distanzieren oder ich finde das nicht richtig oder so. Ne? Mhm. Und dann kann man natürlich auch sagen, so, ja, geh da hin, Kind. So.
Guck dir das an.
Guck dir das an und wenn du es gut findest, ist ja okay. Ist ja deine Entscheidung. So.
Ja. Bist du evangelisch?
Ich bin evangelisch, ja. Wir sind beide evangelisch.
Und bist du konfirmiert?
Ich bin konfirmiert, ja.
Und warum hast du das damals gemacht?
Wegen der Geschenke.
Ja, so. Wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist auch irgendwie ein interessanter Punkt, weil ich tatsächlich auch irgendwie, war für mich Konfirmation immer irgendwie, aha, das ist dann der Tag, an dem es die fette Kohle gibt. So. Ja. Da zieht man sich einen Anzug an und man darf das erste Mal irgendwie Alk saufen und es gibt von jedem irgendwie Kohle.
Ja.
So. Das war irgendwie.
Ich habe das bei meinen Brüdern gesehen, die halt ein gutes Stück älter waren, wo es hier so ein riesiges Familienfest gab und wo die halt mit Geschenken scheinbar, also so anscheinend überhäuft wurden. Mhm. Alle möglichen Leute kamen vorbei, haben Sachen gebracht. Die ganzen Umschläge. So. Das war echt voll krass. Und ist ganz lustig, meine Frau sagte, also ihre Patentante war jetzt die letzten beiden Tage da, die auch für die Kirche gearbeitet hat. vor ihrer Pensionierung und die natürlich auch tief religiös ist. Und sie unterhielten sich dann halt auch über das Thema Konfirmation. Und meine Frau sagte dann so, ja, ich habe mich eigentlich auch nur konfirmieren lassen wegen der Geschenke. Und unser Kind kriegt das natürlich mit. Ping!
Es gibt Geschenke.
Genau so. Wo muss ich hingehen? Ja, genau. Tatsächlich ist es so gewesen, dass wir in der Schule irgendwann, ich glaube in der Oberstufe, so Tage der religiösen Orientierung gemacht haben und dass ich da so für mich entschlossen habe, dass ich nicht an Gott glaube, dass diese religiöse Orientierung, wir sind in so ein Kloster gefahren, das war auch irgendwie total cool und auch alles in Ordnung, aber dass ich dann so für mich gesagt habe, so, nö, das ist jetzt nichts für mich.
Ja, es ist ja irgendwie auch, also man hat ja gar nicht so eine wirkliche Auswahl. Also wenn ich jetzt auch mal so in der Retrospektive schaue, ich bin halt auch in einem Haushalt aufgewachsen, meine Eltern sind schon gläubig, glaube ich. Aber das hat auch sehr viel mit Erziehung und Tradition irgendwie so zu tun. Also mein Vater und meine Mutter waren beide als junge Leute auch sehr viel so in der Jugendarbeit irgendwie von so Gemeinden irgendwie drin. Was jetzt nicht unbedingt daran liegt, glaube ich, dass sie so stark gläubig sind, sondern einfach nur, dass es da halt irgendwie so ein, da gab es dann irgendwie so eine Paddelgruppe und sowas halt irgendwie, wenn man da coole Sachen machen konnte und dann irgendwie so zusammenkam. Etwas, wo ich auch irgendwie immer denke, das ist eigentlich das Einzige, wo diese Kirche halt für mich irgendwie Sinn macht, dass dieses Gemeinde, dieses
Jugendgruppen,
genau, dieses Community-mäßige, ne? Ja. Irgendwie man bietet Sachen für alte Leute oder sowas. Im Grunde genommen sind ja solche Gemeinden sind ja sowas wie ganz rudimentär, sowas wie eine Bürgerschaft oder sowas mit einem Bürgermeister, der halt irgendwie der Pastor ist oder sowas, halt irgendwie schon so Systeme, so Gesellschaftssysteme halt irgendwie. Da macht das schon irgendwie Sinn, aber es steht halt alles unter diesem Gott-Dings halt irgendwie. Und damit konnte ich eigentlich auch nie wirklich viel anfangen. Aber man hatte auch, also man hatte, was die Religion anging, jetzt irgendwie auch keine große Auswahl. So, ne? Also es war halt irgendwie, wir sind evangelisch, das heißt, evangelisch wird konfirmiert. Genau. Das heißt, man geht zum Konfirmationsunterricht und danach ist man dann auch evangelisch, so halt irgendwie. Aber also, und dieser Konfirmationsunterricht ist ja eigentlich dafür da, dass du halt Firmen wirst, so wie Firmung halt irgendwie, dass du einen Plan davon hast, worum es eigentlich bei dieser Religion geht, was das ausmacht, solche Dinge.
Du wirst ja auch in die Gemeinde quasi so offiziell eingeführt, ne?
Genau. Aber eigentlich weißt du ja gar nicht, hey, vielleicht ist ja eine andere Religion viel geiler als die. Ja. So irgendwie. Vielleicht kann ich da ja viel mehr mit anfangen. Vielleicht bin ich ja eher ein Buddhist oder so. Also das ist irgendwie.
Da bin ich nochmal gespannt, wie das so in der Schule gehandhabt wird, weil da natürlich jetzt auch nicht mehr, man sieht nur so einen kleinen wedelnden Schwanz.
Ja, der Hund ist irgendwie gerade unschlüssig, ob er hier oben bleiben oder nach unten gehen soll. Aber nach unten gehen kann er nicht, weil die Tür zu ist.
Ah, schade.
Meine Frau pennt noch, den habe ich jetzt irgendwie schlafen lassen.
da bin ich nochmal gespannt, wie das so in der Schule halt läuft. Also die haben jetzt, glaube ich, also früher war das so, dass man evangelischen Religionsunterricht hatte und katholischen Religionsunterricht. Und die, also ich bin in einer Schule groß geworden, wo es halt auch Kinder aus anderen Religionen gab, die, ich weiß gar nicht, die sind dann halt einfach betreut worden, so, ne? Und dass sie natürlich jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das Unterrichtsfach jetzt heißt, aber es ist natürlich alles schon viel offener und man lernt natürlich nochmal ganz andere Dinge so kennen, auch über die anderen Religionen, die man halt vorher nicht so kennengelernt hat. Aber natürlich gehe ich jetzt nicht hin und mit meinen Kindern und sage denen so, ja, ihr könnt jetzt konfirmiert werden, da passiert das und das. Aber wir gehen heute mal in einen buddhistischen Tempel oder in die Moschee und könnt ihr euch ja mal überlegen, vielleicht ist das ja eher was für euch. So,
ja, Mann.
Das macht ja keiner, ne? Und ich glaube, meine Eltern, also ich muss dazu sagen, mein Vater kommt aus einer Pastorenfamilie. Mein Großvater war Pastor. Meine Onkels, also die Brüder meines Vaters, sind teilweise auch Pastoren geworden, Kirchenmusiker, alle irgendwie was mit Kirche zu tun. Das ist schon sehr stark dadurch geprägt. Meine Eltern, die würden, glaube ich, gucken so, wir haben jetzt den, haben wir dann in der buddhistischen Gemeinde mal vorbeigebracht. Der fand das ganz schön. Was? Bist du verrückt?
Was? Wie kannst du sagen? Ja.
Du bist enterbt.
Ich erinnere mich an meinen Religionsunterricht auch noch. Das war halt, wir sind, glaube ich, auch mal Kirchen besuchen gegangen. Also die meisten von uns waren, glaube ich, evangelisch. Wir hatten auch ein paar Katholiken dabei. Und dann ist man halt mal in einer katholischen Kirche vorbeigegangen, um sich auch mal sowas wie einen Beichtstuhl anzugucken und mal irgendwie zu schauen, okay, da gibt es ja diese ganze, dieses ganze Brimborium ist bei den Katholiken ja viel größer. Das ist ja eher so eine Zaubershow, ne, wo viel Latein gesprochen wird.
Zauberzylinder,
mystischen Fremdsprachen, Expediabus, Dingsbums, irgendwie halt so, und Weihrauch geschwenkt wird und sowas. Das war dann schon spannend. Aber tatsächlich hat man sich nicht mal eine Moschee angeschaut oder halt irgendwie, keine Ahnung, was anderes. Ich weiß gar nicht, inwiefern das heute, inwiefern überhaupt noch Religionsunterricht oder so irgendwie ein Thema. Gibt es Religionsunterricht bei deinem Schulkind schon?
Das ist, ja, es gibt sowas, aber ich glaube, das heißt dann anders. Okay. Das Problem ist, dass wir seit ja über einem Jahr keinen wirklichen Stundenplan haben, sondern vornehmlich Deutsch und Mathematik unterrichtet wird.
Ja.
Und jetzt erst seit anderthalb Wochen wieder regulärer Schulunterricht stattfindet.
Ja. Aber es ist eigentlich, also aus dieser Unterhaltung nehme ich auf jeden Fall mit, dass man vielleicht später irgendwann mal schaut. Es gibt ja bei allem immer irgendwie so Tage der offenen Tür. Also auch in Moscheen oder Synagogen oder sowas irgendwie.
Genau.
Dass man sich das zumindest mal anguckt. Vielleicht auch gar nicht unter dem Hintergrund so, jetzt sucht ihr mal eine Religion aus, sondern einfach nur, um mal zu gucken, so.
Um es kennenzulernen.
Diese Religionen gibt es halt irgendwie. Und vielleicht auch mal Gemeinsamkeiten herauszustellen. Weil im Grunde genommen ist ja das Interessante, dass sowohl im Judentum, im Islam, bei den Katholiken, bei den Evangelien, wir glauben eigentlich alle an denselben Gott. So. Nur, dass halt irgendwie das Ganze drumherum anders ist. So.
Die Organisation ist ein klein bisschen anders.
Die Organisation ist ein klein bisschen
anders. Und die
Strafen. Und die Bücher halt irgendwie, die Geschichte erzählen halt irgendwie. Die einen warten halt noch auf den Messias, wir haben unseren halt schon irgendwie gehabt, der ist dann aber irgendwie, ne, und solche Sachen. Also es ist schon spannend halt irgendwie. Im Grunde genommen alles dasselbe, same, same, but different irgendwie, ne?
Ja.
Und das macht ja dann irgendwie auch so, bildet ja vielleicht auch ein bisschen so ein Verständnis dafür heraus, oder beziehungsweise es bildet das Unverständnis dafür heraus, warum es eigentlich so viele religiöse Konflikte auf der Welt gibt. So, den Leuten allen mal erklären würde, ey Leute, im Grunde genommen wollt ihr alle dasselbe. Naja. Mann, jetzt sind wir aber wirklich vom Öxchen aufs Ströxchen gekommen.
Ne? Ja, weit, weit abgeschweift.
Junge.
Abgeschwiffen.
Mal kurz
eigentlich nur, weil wir über Konflikte gesprochen haben.
Und richtig.
Bei religiösen Konflikten dann am Ende gelandet.
Boah. Mann. So, wir sind jetzt schon bei Minute 50 irgendwie angelangt, roundabout. Wollen wir den Sack zumachen oder hast du noch
was? Ja, ich kann auch eine lustige Geschichte erzählen.
Ja, lustig. Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, erzähl auf jeden
Fall. Also, ältester Sohn, bevor er in die Schule geht, liegt er morgens in meinem Bett, kriegt, also das muss ich auch vielleicht nochmal dazu erzählen, um 7 Uhr klingelt der Wecker, dann ist er meistens schon vielleicht so 5 Minuten wach, nimmt sich halt ein Handy und hört Hörbücher. Ich gehe nach unten, mache Frühstück, bringe ihm Frühstück ans Bett. Schön so ein Teller mit Marmeladenbrot und Glas zu trinken und so. Also der frühstückt schön gediegen im Bett. Richtig luxuriös, wovon wir eigentlich alle träumen. So, dann so 7:30, 7:40 gehe ich dann wieder nach oben. Jung, muss mal aufstehen. Und in diesem Moment hatte so das Handy so über der Bettdecke. Ich komme rein, Handy ganz schnell unter die Bettdecke drunter. Was mag das wohl bedeuten? Ich so, Junge.
Guckst du Pornos?
Was ist da los? Nichts. So voll schlechte Laune, so von einem Moment auf den anderen. So, ja, zeig doch mal, was hast du denn? Nichts, lass mich in Ruhe. So. Vor der Schule will man natürlich keinen großen Konflikt haben, nicht, dass es da noch irgendwie zu irgendwelchen Eskalationen kommt. Schön zur Schule gebracht, nach der Schule wieder nach Hause gekommen, aufs Handy geguckt. Letztes Programm, das geöffnet war, YouTube. Und dann hat er schön bei YouTube irgendwelche Serien dann halt geguckt.
Mhm.
Hatte er am Tag vorher wohl auch. Kann man halt sehen, weil er halt meinen Account quasi benutzt.
Kannst du den Verlauf dann sehen?
Auf seinem Handy. Man kann dann im Verlauf ja sehen, was man dann so angeguckt hat. Und ich habe definitiv keinen Checker Tobi und keine Nektons angeguckt. So, dann später irgendwie so gefragt, so, ja, sag mal, kann es sein, dass du auf dem Handy da vielleicht irgendwie was bei YouTube geschaut hast? Nein, habe ich nicht. Riecht sich total auf, bestreitet alles so. Ja, es ist, du kannst es nur gewesen sein, die Beweise sprechen gegen dich. Total irgendwie am Ausflippen. Irgendwann ganz später hat er so ein halbes Eingeständnis gemacht und er hat es jetzt auch nie wieder irgendwie probiert oder gemacht. Und
Ach, hat er nicht?
Nee, nee.
Okay.
Wir haben ihn auch jetzt nicht. Es war halt auch nochmal so die Frage, so, ja, muss man den jetzt da irgendwie dafür bestrafen oder so? Aber wir haben am Ende gesagt, so ist.
Es wurde ja von euch nie explizit wahrscheinlich gesagt, genau, dass er es nicht machen soll. Eben, also warum, halt wie so. Willst du, warum sollst du jemanden für etwas bestrafen, was er von sich aus halt gemacht hat, wo er nicht.
Ja, man, manchmal hat man so ein Selbstverständnis, so, ja, also das passiert einem als Eltern, glaube ich, relativ häufig, dass man so ein Selbstverständnis aufgrund seiner eigenen Werte hat, so, ja, das macht man aber nicht. Das geht doch nicht so. So, und natürlich, der weiß ja, also der hat ja eine Fernsehzeit am Tag, wo er halt irgendwie was gucken kann. Und er hat dann quasi morgens schon Fernsehen geguckt und erzählt das natürlich nicht und guckt dann halt mittags zu seiner normalen Fernsehzeit, guckt er halt nochmal. Von daher, theoretisch hätte man da schon irgendwie was draus drehen können.
Ja, aber ich meine, das ist ja eher was, wo man hingeht und sagt so, okay, du erzählst es ja nicht, du machst es ja heimlich. Offensichtlich weißt du ja, dass das nicht so okay ist. So halt, ne? Und dann muss man ja erstmal, ich glaube, du musst ja erstmal die Ansage machen, dass es nicht okay ist, ganz explizit. Ja. Und dann kannst du, wenn dann Verstöße wieder erfolgen, die kann man dann ahnden, so halt irgendwie. Aber
klassische Wenn-Dann-Sätze. Das ist auch so ein Thema für einen Podcast. Das ist, glaube ich, was man eigentlich nicht machen sollte, aber man trotzdem immer wieder macht. Wenn du nicht, dann.
Wenn du einen Fettbrand mit Wasser löscht, dann fackelt das ganze Haus ab.
Ja.
Damit ist das Ganze schon wieder ad absurdum geführt.
Es geht ja um Erziehung.
Ja, aber vielleicht können wir uns
praktische Lebenshinweise
darüber tatsächlich auch nochmal unterhalten. Ja. Maßregelung. Maßregeln Sie Ihr Kind. Hatten wir ja schon.
Ja, das wollte ich nochmal kurz erzählen.
Ja, als du mir die Geschichte das erste Mal erzählt hast, dachte ich tatsächlich, dein Junge hätte sich unter der Bettdecke Pornos angeguckt.
Nee,
das hätte mich nicht erstaunt, weil man so viel hört, dass Kinder irgendwie durch das Internet heutzutage viel früher.
So schlimm glaube ich noch nicht. So schlimm glaube ich noch nicht.
Ja. Hätte mich jetzt auch, also so sehr, wie es mich nicht gewundert hätte, hätte es mich gewundert.
Ja.
Komisch. Ja. Naja, egal.
Moritz, das war schön gewesen.
Das war schön gewesen. An dieser Stelle der Hinweis auf Feedback. Wenn ihr was loswerden wollt zu diesem Podcast, wenn ihr Themen beisteuern wollt, wenn ihr eure Meinung zu irgendwas abgeben wollt, dann könnt ihr das auf mannigfaltige Art und Weise tun. Und zwar zum einen über Anchor, über den wir hier quasi den Podcast hosten. Ihr findet uns unter anchor.fm/Väter der Moderne, zusammengeschrieben und mit AE. Das ist aber alles sehr kompliziert, also gebt einfach Väter der Moderne Podcast bei Google ein, dann ist es gleich die erste Seite, die ihr findet. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an Väter der Moderne, alles zusammen und Väter mit AE, @gmail.com. Und wer uns kennt, kann uns gerne auch Nachrichten via WhatsApp schicken. Gerne auch Sprachnachrichten, wenn ihr möchtet, die können wir dann. Aber alles, was wir bekommen als Sprachnachrichten, das geht auch über Anchor, spielen wir hier auch ab. Das heißt, wenn ihr eure Stimme nicht hören wollt, dann schickt uns das bitte nicht. Oder gebt uns den Hinweis, dass wir es verfremdet abspielen sollen. Dazu noch der Hinweis, hast du gesehen, dass bei WhatsApp seit einiger Zeit wahrscheinlich, ich merke langsam, wie was für ein alter Mensch ich bin. Da muss ich jetzt auch nochmal eine lustige Geschichte erzählen. Also zum Thema alter Mensch, wir müssen gerade einen Drucker kaufen, weil ich jetzt häufiger Sachen auszudrucken habe und wir haben keinen Drucker. So, dann habe ich jetzt einen bestellt und sage zu meiner Frau, ja, der ist auch so, da kannst du übers WLAN, kannst du vom Handy aus irgendwie drucken.
Ja.
Da sagt sie, boah, das ist ja geil. Und dann meinte ich so, ja, ganz ehrlich, habe ich auch gedacht, als ich es gelesen habe. Aber ich glaube, das ist schon seit ein paar Jahren Standard. Irgendwie. Da haben wir uns drüber unterhalten, dass man jetzt langsam tatsächlich feststellt, dass man alt wird. Dass man Dinge, die offensichtlich schon lange Standard sind, als den geilen, heißen, neuen Scheiß irgendwie sieht. Und genauso ging es mir, als ich gesehen habe, dass man WhatsApp-Sprachnachrichten jetzt mit mehrfacher Geschwindigkeit abspielt.
Ja, großartig, ne?
Ja, finde ich auch, weil du auch immer so lange Sprachnachrichten schickst. Kann man schön. Ja, ich habe allerdings
einfache Geschwindigkeit.
Ja, wir haben allerdings auch schon von älteren Bekannten dann irgendwie Nachrichten bekommen, wo wir gebeten wurden, mal zu erklären, wie man denn die Geschwindigkeit wieder runterdrehen kann, weil die offensichtlich versehentlich irgendwo auf den Knopf gekommen sind, jetzt alle Sprachnachrichten immer in anderthalbfacher oder zweifacher Geschwindigkeit abgespielt werden. Sehr lustig. Wie sind wir darauf gekommen? Achso, Feedback. Ja, genau. Also wer uns Feedback geben will oder irgendwas loswerden möchte, kann das über diese genannten Wege tun. Habe ich was vergessen?
Nee, ich glaube nicht.
Ja, okay. Gut.
Sehr schön.
Dann würde ich sagen,
macht's gut.
Machen wir einen Sack zu. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Väter der Moderne. Väter der Moderne. Alles, was der Papa braucht.